Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet.
Heute ist Donnerstag, der 21. Mai und wir sprechen natürlich über die Nvidia-Zahlen, den größten Börsengang aller Zeiten und warum die Vermögensverwalter der Superreichen noch recht entspannt sind wegen des Bombenbebens und der Folgen des Irankrieges. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt die wunderbare
Sina Osterhalt und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
So, zurück aus London mit vielen spannenden Insights, das kann man sagen, die wir natürlich auch die nächste Zeit noch hier bringen werden an der einen oder anderen Stelle und natürlich auch in Interviewform. Da haben wir ein paar echt spannende Gäste gehabt. Aber die Börsenlage heute, die hat doch eher was von Tristesse. So ein bisschen wie so ein englischer Herbsttag oder auch Frühlingstag. London war nicht gerade gesegnet mit gutem Wetter mal wieder. Nachdem es gestern ja die Zeichen im Iran-Konflikt eher auf Annäherung stand, geht's heute wieder in die entgegengesetzte Richtung. Sprich, Ölpreis wieder etwas hoch. Die Renditen der US-Staatsanleihen, die steigen auch weiter wegen der Sorgen vor höherer Inflation und eben dann auch steigenden Zinsen. Und wem gefällt sowas so gar nicht?
Ja, wem wohl? Den Aktien natürlich.
Natürlich.
Auf breiter Front geht es in Europa und auch in den USA heute wieder etwas bergab. Der DAX verliert 0,3%, der S&P 500 und auch der Nasdaq knapp ein halbes Prozent. Daran konnten auch die wie immer starken Nvidia-Zahlen nichts ändern. Der Chip-Konzern hat wieder voll abgeliefert, muss man sagen. Aber alle Details dazu gibt es gleich in unserer Rubrik im Fokus.
Zumindest in Asien haben die starken Nvidia-Zahlen dann doch Auftrieb gegeben, vor allem natürlich bei Südkoreas Kospi-Index. Der schoss nämlich um mehr als 8% in die Höhe, nachdem die beiden Superschwergewichte und KI Highflyer SK Hynix und Samsung Electronics kräftig zugelegt hatten. Letztere profitiert bei dem Kurssprung um mehr als 6% nicht nur von den Nvidia-Zahlen, sondern Samsung hat sich mit der Gewerkschaft über einen Bonus für die insgesamt 78.000 Mitarbeiter geeinigt, sonst hätte es da einen ziemlich langen Warnstreik gegeben. Nach Informationen von Bloomberg und nach deren Berechnungen werden im kommenden Jahr im Schnitt je Mitarbeiter $340.000 ausbezahlt. Warum arbeiten wir hier und nicht bei Samsung Electronics? Manche sagen ganz
das
möchte ich
auch
sagen, aber das alles ist natürlich immer noch besser als 2 Wochen Produktionsausfall in der größten Boomphase aller Zeiten. Deswegen hat die Börse das ziemlich gefeiert.
Und auch die japanische Softbank konnte von den guten Nvidia-Zahlen profitieren. Zum einen halten sie ein Aktienpaket an dem Chip-Konzern. Zum anderen sind sie aber auch massiv in KI-Unternehmen und auch Projekten investiert. Der euphorische Nvidia-Ausblick hat daher die Aktie, die zuletzt etwas schwächelte, in die Höhe getrieben. Um knapp 20% hat SoftBank heute zugelegt.
Und wo wir gerade beim Thema Hype sind, heute Nacht hat SpaceX lang ersehnt, möchte man sagen, die Unterlagen für den Börsengang der Superlative endlich eingereicht bei der Börsenaufsicht SEC. Mitte Juni soll der Raumfahrtkonzern von Elon Musk dann also endlich tatsächlich an die Börse gehen. Im Raum steht ja die Rekordbewertung von $1.75 Billionen. Das wäre natürlich der größte Börsengang aller Zeiten und weit größer als der bisherige Rekordhalter Saudi Aramco. Rechtzeitig vor dem Börsengang werden wir natürlich hier auch im Podcast nochmal eine große Analyse dazu machen. Das kann ich schon mal verraten.
Elon Musk wird dank einer Struktur mit den zwei Aktienklassen auch danach die Mehrheit der Stimmrechte halten mit 85.1%, damit da keiner reinquatscht. Und auch die Mehrfachfunktionen wird er dabei weiter übernehmen. Also CEO, Technikvorstand und sicherheitshalber auch Verwaltungsratsvorsitzender in einer Person. Das ist eine interessante Machtkonzentration.
Ja, das muss man mögen als Aktionär. Ich glaube, ich fände es nicht so prickelnd, aber den meisten Leuten wird es wahrscheinlich ziemlich wurscht sein. Aber kommen wir mal noch schnell zum schnöden Börsenalltag zurück. Denn mit dem hohen Ölpreis sind natürlich auch die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen rund um den Globus wieder weiter gestiegen. Die Sorge vor der steigenden Inflation, ich habe es schon gesagt, und damit eben tendenziell eher wieder höheren Zinsen geht weiter. Bei den so umsichtigen Anleiheinvestoren. Das kann kurzfristig natürlich die Aktienmärkte doch nochmal beeinflussen. Das hat man die letzten Tage schon gesehen, dass das jetzt nicht blind an allen vorbeigeht. Es sollte sich aber im Laufe des Jahres auch recht schnell wieder auslösen und nicht zu ernsthaften Problemen führen, wenn zumindest der Iran-Konflikt tatsächlich in den nächsten Wochen vom Tisch ist. Die These vertritt ja nicht nur Tilman Galla, darüber haben wir gesprochen in London mit ihm und auch schon im Podcast Matze und ich ja verwurschtelt, sondern auch Sharmeen Mosava Rahmani heißt die junge Dame. Sie ist seit über 25 Jahren CIO des Private Wealth Managements von Goldman Sachs, also quasi der Vermögensverwaltung der absolut superreichen der Investmentbank. Mit ihr habe ich nämlich heute Morgen hier in München mit meiner Kollegin Zoe gesprochen.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Und sie geht fest davon aus, dass sowohl der Ölpreis als auch dann in der Folge die Renditen der Staatsanleihen relativ schnell wieder auf ein Normalmaß zurückkehren werden, wenn denn der Krieg vorbei ist. Und auch das ist ihr Basis-Kern-Szenario sozusagen, da eben bei beiden Seiten der wirtschaftliche Schaden einfach zu groß ist, wenn man das jetzt noch bis Jahresende so weitermacht. Was sie sonst Anlegern jetzt so auf den Weg gibt und wie sie die aktuelle Lage einschätzt und vor allem, wie man eben den ganzen Lärm, den wir hier haben, insgesamt in den Märkten ausblendet, um eben auch rationale Entscheidungen zu treffen. Dazu werden wir mal auf jeden Fall nächste Woche ein sehr großes, ausführliches Thema hier im Podcast machen, sobald das Interview dann raus und veröffentlicht ist.
Ja, da bin ich sehr gespannt, was da bei euch bei rumgekommen ist heute bei dem Termin.
Ja, war richtig spannend.
Und auch abseits von Elon Musk und Nvidia war es heute relativ ruhig bei den Unternehmen. Quantencomputing-Aktien konnten in den USA kräftig zulegen. Das Wall Street Journal hat berichtet, dass das US-Wirtschaftsministerium 9 Unternehmen $2 Milliarden zur Verfügung stellt, wenn sie im All Rechner betreiben. Die kleinen Unternehmen wie D-Wave, Rigetti und Inflection schossen um 20-30% nach oben heute. Der größte Nutznießer ist aber das Schwergewicht IBM. Die Aktien verteuerten sich heute um 7%. Und die Kehrseite des Deals ist aber, die US-Regierung wird sich im Gegenzug für die Investitionen an den Unternehmen beteiligen.
Ja, das Spielchen haben wir ja von der Trump-Administration schon bei einigen anderen Konzernen gesehen, so wie zum Beispiel bei Intel. Wenig Erfreuliches bot heute auch Walmart an, denn wegen der hohen Treibstoffkosten hat der US-Handelsriese seinen Ausblick fürs Gesamtjahr ziemlich nach unten revidiert und der ist deutlich schlechter ausgefallen als bisher erwartet. Vor allem der Gewinn wird deutlich unter den bisherigen Schätzungen bleiben. Walmart leidet, wie die meisten Konsumkonzerne in den USA, nicht nur unter den hohen Treibstoffpreisen, natürlich auch den Folgen des Iran-Konfliktes und dem rekordschwachen US-Konsumentenvertrauen. Dafür hat sich die Aktie in diesem Jahr eigentlich bisher recht gut geschlagen gehabt. Heute gab es aber einen kräftigen Dämpfer mit einem Minus von fast 8%.
Und wo wir gerade beim Thema Dämpfer sind, Europas Wirtschaft schwächelt wegen dem hohen Ölpreis womöglich deutlich stärker als gehofft. Denn die Einkaufsmanager-Indizes für Mai waren schwächer als erwartet und für die Eurozone sank der Index von 48,8 auf 47,5 Punkte. Volkswirte hatten mit einer Stagnation eigentlich gerechnet, aber immerhin der Einkaufsmanager-Index für Deutschland ist viel besser ausgefallen, als zuvor befürchtet wurde. Der bleibt mit 48,6 Punkten weiterhin unter der Schwelle von 50, ab der dann aber auch mit Wachstum gerechnet wird.
Die Einkaufsmanager-Index gelten ja als ziemlich wichtige Frühindikatoren, da sie eben auf Umfragen bei den Unternehmen beruhen, die einmal im Monat Auskunft über die aktuelle Auftragslage und natürlich auch die Erwartungen an die kommenden 6 Monate geben. Überraschend schlecht übrigens fiel England aus. Dort sank nämlich der Einkaufsmanager-Indiz auf 48,5 Punkte. Das ist jetzt nicht niedriger als in Deutschland, aber Volkswirte hatten mit einem Wert von 51,6 gerechnet. Also statt der erhofften Belebung gibt's den nächsten Nackenschlag für die britische Wirtschaft. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Umfrage sicherlich auch beeinflusst war durch die Regierungskrise, die wir da im Moment haben und natürlich auch den leicht ausufernden Staatshaushalt auf der Insel.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Gestern war wieder so ein Mittwoch, an dem der Johannes, der hier auch oft im Podcast spricht, und ich um 22 Uhr mit einem Bierchen bei unserem Stammtisch saßen und dann alle paar Sekunden die News und Kurse aktualisiert haben. Denn Nvidia hat gestern mal wieder die Quartalzahlen vorgelegt und das beeinflusst ja bekanntlich das ganze Depot. Deswegen waren wir auch wie immer sehr aufgeregt und haben gewartet. Aber die Zahlen, die waren tatsächlich sogar wirklich stark. Ich habe direkt die Chance genutzt und ein bisschen nachgekauft, aber viel gebracht hat es tatsächlich nicht. Obwohl der Konzern in 3 Monaten 81,6 Milliarden Dollar Umsatz machte, das ist ein Wachstum von 85% im Vergleich zum Vorjahr. Und dazu kommt noch eine Bruttomarge von 75%, eine deutlich angehobene Prognose für das laufende Quartal und auch ein Aktienrückkaufprogramm über 80 Milliarden Dollar und noch eine höhere Dividende und. Ich kann kaum aufhören, es aufzuzählen.
Jetzt wissen wir mal auch, was wenn die Katze aus dem Haus ist, was die Mäuse dann so auf dem Tischchen tanzen, ne? Ihr lecker Bierchen trinken, während Matze und ich in London hart am Arbeiten waren 2 Tage lang.
Du hast auch Bierchen getrunken.
Das stimmt, aber es waren dienstliche Bierchen. Wir haben mit Tillmann Cocktails getrunken. Egal, trotzdem haben wir natürlich vorhin schon drüber gesprochen. Die Börse hat wieder mal recht kühl auf die Superzahlen reagiert. Die Aktie gab nachbörslich leicht nach und auch heute nach Handelsbeginn war sie 2% im Minus. Und genau darin steckt die vielleicht wichtigste Erkenntnis natürlich dieses Quartals. Nvidia wächst zwar weiter in einem historischen Tempo, aber die Erwartungen des Marktes sind inzwischen so gigantisch geworden, dass selbst die Rekordzahlen eben nicht mehr ausreichen.
Das Unternehmen ist inzwischen rund 5,4 Billionen Dollar wert und damit das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Anleger haben sich sogar schon an diese extremen Wachstumsraten gewöhnt. Früher führten diese starken Quartalzahlen bei Nvidia noch zu zweistelligen Kursgewinnen. Da weiß ich noch ganz genau, wenn man vorher schön die Kursprognosen verfolgt hat, vorher noch investiert hat, hat man echt viel Plus machen können.
Tja, ja, vorbei die schöne Zeit. Heute ist eben auch der Perfektionismus nicht aus gut genug, und sondern eher die Normalität. Der Kapitalmarktexperte Sergej Nussbaumer beschreibt das ziemlich treffend. Der Markt habe inzwischen praktisch jeden klassischen Beat and Raise eingepreist, also bessere Zahlen und höhere Prognosen. Nvidia liefert und die Börse zuckt halt mit den Schultern.
Und Nvidia-Chef Jonathan Morgan hat dieses Problem selbst einmal erstaunlich offen beschrieben. Er sagte sinngemäß, wenn Nvidia schlechte Zahlen liefert, gilt das sofort als Beweis für eine KI-Blase. Liefert Nvidia dagegen fantastische Zahlen, heißt es wiederum, genau diese Zahlen würden die KI-Blase weiter aufblasen. Nvidia steckt also in einer ziemlich paradoxen Situation. Das Unternehmen kann fast nur noch verlieren, weil die Erwartungen mittlerweile so extrem hoch sind.
Zumindest mal auf die Börse bezogen, weil im Großen und Ganzen gewinnen sie ja ziemlich viel. Die Größenordnungen des Konzerns sind natürlich inzwischen auch irgendwie kaum noch richtig greifbar, denn Nvidia hat in einem einzigen Quartal mehr Umsatz erzielt als Adidas und Henkel zusammen in einem ganzen Jahr. Das muss man auch sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Geschäft mit KI-Rechenzentren alleine brachte 75,2 Milliarden Dollar Umsatz, fast so viel wie Siemens in einem ganzen Jahr umsetzt.
Ja, das lasse ich mir gerne auf der Zunge zergehen und wundere mich immer wieder, warum meine Aktie dann gestern nicht so gestiegen ist.
Tja.
Ja, und gleichzeitig investiert Nvidia selbst vergleichsweise wenig Kapital. Die Chips werden nämlich nicht in eigenen Fabriken produziert, sondern beim taiwanischen Auftragsfertiger TSMC. Dadurch lagen die Investitionsausgaben im letzten Quartal nur bei rund 1,8 Milliarden Dollar, also ein Bruchteil dessen, was klassische Halbleiterhersteller stemmen müssen.
Tja, irgendwo muss diese Mega-Marge natürlich auch herkommen, und genau deswegen ist Nvidia natürlich auch eine Wahnsinns-Cashflow-Maschine. Der Konzern dürfte im laufenden Geschäftsjahr mehr als 90 Milliarden Dollar freien Cashflow erwirtschaften, also Geld, das nach allen Kosten übrig bleibt. Und genau das macht die Aktie für viele Investoren trotz der gigantischen Bewertungen weiterhin so attraktiv, denn ein Unternehmen mit natürlich solchen Geldströmen kann sich hohe Bewertungen länger leisten als klassische Wachstumsfirmen, da man eben nicht auf externe Gelder angewiesen ist.
Besonders spannend ist allerdings ein Bereich, der in vielen Schlagzeilen fast untergeht, das sogenannte Networking-Geschäft. Während die berühmten Grafikprozessoren um 77% gewachsen sind, legte die Netzwerktechnik um unglaubliche 199% zu. Und genau dort liegt inzwischen möglicherweise die eigentliche Stärke von Nvidia.
Denn natürlich, die modernen KI-Systeme bestehen längst nicht mehr nur aus einzelnen Chips. Wer also Modelle wie ChatGPT trainiert, nutzt tausende Prozessoren gleichzeitig. Und diese Chips müssen natürlich permanent riesige Datenmengen austauschen und miteinander kommunizieren.
Und genau hier beginnt das eigentliche Problem. Die nötige Verbindungskapazität wächst nicht linear, sondern tatsächlich exponentiell. Man kann sich das wie ein riesiges Telefonnetz vorstellen. Bei zwei Teilnehmern gibt es eine Verbindung, bei 10 Teilnehmern existieren bereits 45 mögliche Leitungen und bei 100 Teilnehmern sind es fast 5000.
Nvidia hat genau für dieses Problem spezielle Technologien entwickelt, darunter NVLink, NVSwitch und Spectrum X. Sie sorgen nämlich dafür, dass tausende KI-Chips überhaupt effizient zusammenarbeiten können. Deswegen kaufen Unternehmen wie Microsoft, Amazon oder auch Google inzwischen nicht mehr nur einzelne Chips bei Nvidia, sondern eben komplette KI-Racks und eben auch ganze Rechenzentrumslösungen. Experten sagen inzwischen sogar, nicht die Chips selbst sind Nvidias wichtigster Burggraben, sondern die Netzwerktechnik dahinter.
Und genau deshalb ist Nvidia bislang deutlich schwerer anzugreifen, als viele dachten. Natürlich entwickeln Google, Amazon, Microsoft und auch Meta längst eigene KI-Chips. Sie wollen unabhängiger von Nvidia werden und langfristig Kosten sparen. Da haben wir ja jetzt auch schon sehr oft hier im Podcast drüber berichtet, wenn die wieder unabhängiger geworden sind. Aber eigene Prozessoren zu bauen, ist nur ein Teil des Problems. Sie müssten zusätzlich das komplette Netzwerk und Software-Ökosystem nachbauen. Und genau daran scheitern sie bislang.
Hinzu kommt die Software-Plattform CUDA, die Nvidia über viele Jahre aufgebaut hat. Sie gilt mittlerweile eigentlich als Industriestandard für KI-Anwendungen. Ein Wechsel von Nvidia auf eben alternative Systeme ist deshalb extrem aufwendig und kann viele Monate Entwicklungsarbeit kosten. Und solange diese Wechselbarriere so hoch bleibt, bleibt natürlich auch Nvidias Marktstellung außergewöhnlich stark.
Erstaunlich ist außerdem, dass Nvidia seine enorm hohen Gewinnmargen bislang stabil halten kann. Viele Analysten hatten erwartet, dass neue Chip-Generationen die Kosten stark erhöhen würde. Stattdessen blieb aber die Bruttomarge bei 75%.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens verdient Nvidia mit seiner Netzwerktechnik besonders viel Geld. Zweitens wächst das margenstarke Softwaregeschäft weiter. Und drittens kann Nvidia wegen der extrem hohen Nachfrage weiterhin hohe Preise verlangen. Manche Systeme haben inzwischen Lieferzeiten von 6 bis 9 Monaten.
Der Konzern arbeitet aber auch gleichzeitig an der nächsten großen Chip-Generation mit dem Namen Vera Rubin. Diese Plattform soll deutlich leistungsfähiger werden als die aktuelle Blackwell-Architektur. Ein einzelnes System kombiniert Dutzende Hochleistungs-Grafikprozessoren mit zusätzlichen Prozessoren und liefert laut Nvidia die 10-fache Leistung pro Watt des Vorgängers. Und Jensen Huang sagte sogar offen, dass Nvidia vermutlich während der gesamten Lebensdauer dieser Plattform nicht genug liefern könne, um die Nachfrage vollständig zu bedienen.
Ein weiteres großes Thema ist und bleibt natürlich China. Das kam die letzten Tage mit dem Staatsbesuch in China natürlich groß nochmal auf. Wegen amerikanischer Exportbeschränkungen darf Nvidia ja viele Hochleistungschips dort gar nicht verkaufen. Das kostet den Konzern natürlich Milliardenumsätze. Interessant ist aber, Nvidia hat für das laufende Quartal vorsichtshalber praktisch keine China-Umsätze mehr eingeplant.
Sollte sich die politische Lage entspannen und China wieder stärker beliefert werden dürfen, dann könnten zusätzliche Milliardenumsätze praktisch direkt obendrauf kommen. Umgekehrt bleibt aber auch das Risiko enorm. Neue Exportverbote könnten das Geschäft jederzeit belasten.
Ja, und wie Jensen Huang ja auch gesagt hat heute Nacht, man hat eigentlich quasi das Chip-Geschäft in China mehr oder weniger abgegeben an Huawei. So, gleichzeitig rückt natürlich die Konkurrenz auch nicht nur in China, sondern auch in den USA immer näher. AMD bringt mit neuen KI-Systemen jetzt erstmals Produkte auf den Markt, die technologisch tatsächlich ernst genommen werden. Außerdem entwickeln die großen Cloud-Konzerne ihre eigenen Chips immer weiter. Alphabet ist da ja ziemlicher Vorreiter. Und trotzdem sehen viele Analysten aktuell noch keine echte Gefahr für Nvidias Dominanz, denn die gesamte Infrastruktur rund um Software-Netzwerke und natürlich auch Entwicklerplattformen bleibt ein gewaltiger Wettbewerb.
Die eigentliche Debatte dreht sich inzwischen deshalb weniger um Nvidia selbst, sondern eher um den gesamten KI-Boom. Microsoft, Meta, Amazon und auch Google investieren derzeit hunderte Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren und auch in die Infrastruktur. Doch bislang bleiben die direkten Einnahmen aus vielen KI-Anwendungen vergleichsweise überschaubar. Kritiker warnen deshalb vor einer möglichen Überinvestition, ähnlich wie während der Dotcom-Blase oder auch der Eisenbahnmanie im 19. Jahrhundert.
Da gab es recht hässliche Abstürze. Ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es so schlimm werden wird. Die meisten Analysten bleiben bei Nvidia übrigens immer noch ziemlich optimistisch. Von 61 empfehlen 58 die Aktie weiterhin zum Kauf. Einige sehen Kursziele von mehr als $300. Gleichzeitig wird aber auch immer klarer, die Zeit der schnellen Verdopplung, die ist wohl vorbei, schon ob der schieren Größe. Nvidia entwickelt sich zunehmend von seiner explosiven Wachstumsstory zu einem gigantischen Infrastrukturkonzern mit stabilen, aber wahrscheinlich eben auch niedrigeren Renditen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben.
Oder auch anders gesagt, Nvidia bleibt vermutlich eines der wichtigsten Technologieunternehmen der Welt. Aber genau deshalb wird die Aktie zunehmend zum Opfer ihrer eigenen Größe und Perfektion. Die entscheidende Frage lautet deshalb inzwischen nicht mehr, ob Nvidia weiter wächst, sondern ob das Wachstum überhaupt noch schnell genug ist, um die extrem hohen Erwartungen der Börse dauerhaft zu erfüllen. Wer mehr dazu wissen will, kann natürlich einen Artikel auf Focus Plus lesen von mir. Den Link packen wir dazu in die Shownotes.
Absolut empfehlenswert. Ich habe ihn vorhin nämlich schon durchgelesen, also schaut da auf jeden Fall mal rein und so ein bisschen erinnert das auch natürlich an die Entwicklung von Apple, die irgendwann auch so groß waren, dass sie die Erwartungen einfach nicht mehr erfüllen konnten, aber dann kam eben auch immer mal wieder was Neues daher. So, Sina, ich würde sagen, damit machen wir Feierabend für heute.
Und du kannst ins Bett.
Genau, nach 3 Tagen on the road, kann ich jetzt heute auch mal früher Feierabend machen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren dieses Podcast. Das hilft uns immer weiter. Und dann hören wir uns morgen in aller Frische wieder. Bis dahin. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Musik.